sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zur 180. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört, USL Podcast. Die WM ist vorbei und so langsam aber sicher entdecken auch einige Amerikaner wieder, dass es ja noch Clubfußball gibt und das nicht mal die Premier League sein muss. Und daher auch an euch, willkommen zurück aus dem WM-Fieber, zurück in den Liga-Alltag. Und die USL hat uns letzte Woche einiges geliefert an verrückten Spielständen, an Storylines, an ja, Neuigkeiten, über die man quatschen kann. Und daher bin ich sehr erfreut, dass wir wieder weitermachen können. Und wir heißt natürlich wie immer die liebe Anne. Hallo.
Schönen guten Abend.
Und ich, meine Wenigkeit. Wir haben heute nur 3 Spiele im Programm, statt den üblichen 4. Dafür aber welche mit sehr vielen Toren und überraschenden Ergebnissen. Außerdem eine ziemlich große News, was die USL Super League angeht. Aber bevor wir darin reingehen, haben wir eine Kleinigkeit aus dem, nennen wir es mal, semi-professionellen Frauenfußball. Wer hier schon ein bisschen länger zuhört, der weiß, dass wir ursprünglich die USLW als regelmäßige Sache im Programm hatten. Das ist nämlich die semi-professionelle College-Sommerpausenliga der Frauen im USL-Kosmos. Und da sie zum Anfang die einzige Frauenliga im USL-Bereich war, haben wir die Spiele ja besprochen. Seitdem es die Profi-Damen gibt, ist unser Fokus darauf zurückgewechselt. Das heißt aber nicht, dass wir kein Auge auf die USLW haben. Und passenderweise gab es etwas sehr Kurioses, was für den Laien vielleicht nicht so dramatisch erscheint, aber vielleicht für den Experten schon ein bisschen aussagekräftiger ist. Denn es geht um das Heimrecht. Und jetzt die Frage an dich, liebe Anne. Um welches Spiel geht es? Um welches Team geht es? Und vor allem, was hältst du davon?
In erster Linie geht es um Minnesota Aurora, die ein Statement herausgegeben hatten, dass sie im Halbfinale, was sie gegen Salmon Bay FC spielen mussten, eigentlich das Heimrecht haben müssten. Aufgrund verschiedener Kriterien, unter anderem, dass sie das, also sie sind das einzige Team oder waren zu der Zeit das einzige Team, was während der Conference Playoffs jedes Mal reisen musste und vor allem auch sehr weite Distanzen reisen musste, obwohl sie einen sehr, sehr guten Rekord oder einen sehr, sehr guten Zuschauerzuspruch immer wieder in ihrem Stadion auch hatten, auch gute Ergebnisse, was das Spielen angeht, immer wieder lieferten, aber trotzdem nicht die Möglichkeit bekamen, ihr Playoff-Spiel mal zu Hause austragen zu dürfen. Und das ist natürlich unter verschiedenen Aspekten aus ihrer Perspektive natürlich auch schwierig, weil klar, jede Reise gerade in den USA beinhaltet schon größere Distanzen. Das heißt natürlich, da kommt der Reisestress dazu. Dadurch steigt natürlich auch das Verletzungsrisiko. Und klar, für die Fans ist das auch blöd, wenn die so kein Playoff-Spiel immer bekommen. Und ja, dementsprechend gaben sie dann auch ein Statement dazu ab. Dazu kam auch noch, dass das Spiel auf eine Uhrzeit gesetzt wurde, die so gar nicht für ihre Fans funktioniert. Also man hatte es auf 21.30 Uhr Central Time gesetzt. Das ist in der Tat nicht die netteste Uhrzeit. Die Kritik würde ich auf jeden Fall auch verstehen. Und du hast, wenn du das Auswärtsteam bist oder Auswärtsreisen in den USA, wir haben das ja auch schon ein paar Mal angesprochen, das ist definitiv ein Faktor, der sehr entscheidend sein kann. Und wenn du ständig irgendwie Auswärtsspiele hast, das schlaucht enorm. Wie gesagt, die Reisen sind extrem weit. Und du hast ohne Frage der Nachteile. Das ist nochmal, das sind ganz andere Dimensionen als das, was man in Deutschland hat. Da hat der Heim- und Auswärts-Vorstrich-Nachteil in meinen Augen deutlich weniger Einfluss als der in den USA.
Und vor allem von Minnesota nach Kalifornien ist auch jetzt nicht die kürzeste Reisedistanz. Also kann man nicht mal eben nach Abpfiff noch mal kurz nach Hause fahren. Und ja, ich muss zugeben, ich stecke leider nicht in der Materie drin, wie genau die USAW Hostingrechte vergibt. Also wann man die irgendwie beantragen muss oder nach welchen Kriterien die vergeben werden. Daher kann ich jetzt nicht sagen, inwiefern das gegen Liga-Regeln oder ähnliches verstößt. Aber ich verstehe das Statement halt völlig aus der normalen Logik und Fansicht. Und wie du schon sagst, am Ende ist das auch ein sportlicher Einschnitt, wenn du halt dann die Reisen hast und dann natürlich den Nachteil der Auswärtsfahrten hast. Ja, irgendwie ein bisschen skurril, vor allem da Minnesota eigentlich immer eins der besten Teams und auch der bestbeliebtesten Teams in der Liga ist, wäre es ja schon geiler, auch da das Finale auszutragen oder das Halbfinale auszutragen. Aber wie gesagt, da ich nicht ganz in der Liga-Materie mit drin stecke, was Hostingrechte angeht oder vielleicht auch irgendwie Gebühren, die man dafür zahlen muss, will ich mich ein bisschen zurückhalten, bevor ich jetzt Skandal oder sowas rufe. Weil, ja, wie sagt man so schön, wenn man keine Ahnung hat, dann mal die Fresse halten. Das mache ich in diesem Fall mal ein bisschen.
Ein interessanter Punkt ist natürlich auch, Salmon Bay hatte, beide waren jeweils in ihrer Gruppe auf Platz 1 der Tabelle. Und Minnesota war innerhalb ihrer Tabelle auch, also die hatten sehr, sehr weiten Abstand zu Platz 2. Ich glaube, Platz 2 hatte 23 Punkte, so roundabout. Und Platz 1 Minnesota hatte 37 Punkte. Jetzt rate mal, wie viele Punkte Salmon Bay FC hatte.
20?
38, also genau ein Punkt mehr. Wahrscheinlich wird man es daran dann festgelegt haben. Das Blöde ist aber in der Tat, Minnesota hatte das erste Playoff-Spiel auch schon auswärts bestreiten müssen. Das ist dann wirklich eine blöde da verstehe ich schon, es ist irgendwie ein bisschen unfair, wenn du die ganze Zeit in den Playoffs immer wieder auswärts fährst, weil es so wahnsinnig viele Gruppen gibt und du dann auf viele Gruppen Erste jeweils triffst. Ich verstehe das schon, dass sie da irgendwie ein bisschen sauer sind. Bringt ja auch den Fans dann nichts. Du kommst in die Playoffs, aber die Fans können die Spiele nicht zu Hause sehen.
Definitiv. War ja von mir auch eher auf das Rechtliche bezogen als auf die sportliche Fairness, weil da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass es sportlich nicht gerade fair oder schön und, gemacht worden ist.
Interessant ist aber auch, ihr erstes Playoff-Spiel mussten sie gegen Union SC bestreiten. Und die hatten in ihrer Gruppe nur 22 Punkte. Auch sie waren Gruppenerste, aber da muss man sich dann tatsächlich fragen, warum war das Heimspiel nicht bei Minnesota? Wonach ist man da gegangen? Weil Minnesota mit 37 Punkten da ganz klar besser belegt gewesen. Also ja, die Kritik ist durchaus nachvollziehbar. Sie haben jetzt letztendlich ihr Halbfinalspiel verloren. Dementsprechend zogen sie nicht ins Finale ein. Aber die Frage ist ja, wer hat denn die USLW dieses Jahr gewonnen?
Ich meine, das Finale kommt noch. Das Spiel war ja erst am letzten Wochenende.
Nee, das Finale ist schon durch.
Okay, dann hau raus. Das habe ich jetzt schon wieder völlig aus dem Schirm.
Das Finale war dann tatsächlich zwischen, logischerweise, Salmon Bay FC und Vermont Green und entschied sich ja erst im Elfmeterschießen für Salmon Bay. Endstand nach regulärer Spielzeit war 1:1 gewesen.
Okay, dann habe ich das irgendwie ja schon als Viertelfinalpartie im Kopf abgespeichert. Ergibt Sinn. Dann bin ich auch eine Runde schlauer. Wie gesagt, seitdem es die Super League gibt, bin ich nicht mehr so ganz so tief in der USAW drin, was diverse Teams angeht. Einfach auch, weil es 50.000 Teams gibt und man in 50.000 Spiele gucken könnte. Und das, da fehlt mir ein bisschen die Zeit, um ehrlich zu sein.
Ja, wie wir in der Situation ja auch merken, anscheinend funktioniert das System auch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, da muss die USL definitiv nochmal nachbessern, dass man für nächstes Jahr da bessere Lösungen findet, weil ansonsten wirst du ein Team wie Minnesota Aurora dann auf kurz oder lang wahrscheinlich verlieren und dann werden sie die Liga wechseln. Könnte ich mir gut vorstellen. Gerade eben, weil sie oftmals wirklich viele Zuschauer haben und da auch eine sehr stabile Fanszene haben.
Ich würde sagen, wir bleiben immer mal beim Thema Frauenfußball und kontroverse Meinungen. Denn heute, wir nehmen am Donnerstag auf, gab es eine News, die tatsächlich relativ interessant ist und auch ein gutes Diskussionspotenzial bietet. Und lass uns dafür in die Zeit zurückgehen. Denn wenn ihr diese Saison ein bisschen öfters bei uns zugehört habt, dann wisst ihr, dass der Begriff CBA des Öfteren gefallen ist. Also der Rahmenvertrag zwischen Liga und zwischen der Spielergewerkschaft. Und keine Sorge, es geht nicht um einen möglichen Streik bei den Männern, wie vor ein paar Monaten, sondern heute wurde bekannt gegeben, dass die USA Super League ihren ersten Rahmenvertrag geschlossen hat, also zwischen der Spielergewerkschaft und den Spielerinnen, was die wichtigen Themen abdecken soll, also Mindestgehalt, Gesundheitsversorgung, Wohnsituation und so weiter. Und da du dich ja mit der NWSL doch recht gut beschäftigst und du da auch so ein bisschen mehr in der Materie steckst, würde mich interessieren, was ist so dein erster Eindruck und was sind so für dich so die Positivaspekte aus diesem, nennen wir es mal, Grundvoraussetzungsplan, auf den man ja bestimmt noch in Zukunft quasi tüfteln kann, was Verbesserungen und so angeht?
Also gut gefällt mir an dem Vertrag, dass man versucht hat, wirklich viele Punkte oder die grundlegenden Punkte schon mal mit abzudecken. Dazu muss man aber auch sagen, sie haben ja den Druck, weil sie sind eine erste Liga oder sie wollen, dass sie eine erste Liga sind und bleiben. Und dementsprechend konnten sie da jetzt nicht mit einem sehr, sehr schlechten Vertrag rauskommen, sondern braucht natürlich irgendwie auch Argumente, dass Spielerinnen, die vielleicht jetzt gerade in der NWSL spielen, dann auch Interesse haben könnten, zu ihnen zu wechseln. Und das geht natürlich nicht, wenn der Rahmenvertrag schon deutlich schlechter ist. Sie haben aktuell, es gibt noch ein paar Punkte, die da weiterhin noch verhandelt werden oder wo es noch keine genauen Details gibt. Was schon bekannt ist, ist, dass das Mindeststartgehalt bei 37.200 US-Dollar liegt. Damit sind sie schon auch deutlich niedriger als die NWSL. Aber klar, die Liga ist auch noch jung. Das ist jetzt allerdings einer der Punkte, der auch noch keine Details beinhaltet. Es scheint so, als würde dieses Mindestgehalt potenziell irgendwann auch steigen, aber es ist noch nicht bekannt, wie sehr wird es steigen und in welchem Rhythmus. Das kann aber sein, dass es jetzt immer noch Teil der Verhandlungsmasse ist. Was sie mit dabei haben, und da sieht man definitiv, dass sie auch einen Blick auf die NWSL geworfen haben. Sie haben keinen Draft. Sie haben Rechte für Spielerinnen dabei zu entscheiden, ob sie getradet werden oder nicht. Weil eine große Kritik auch von den Spielerinnen auch in der NWSL war ja, sie konnten jederzeit getradet werden, weil sie ja einen Vertrag mit der Liga hatten, nicht mit den Clubs. Und dann konnte es sein, dass man spontan von New York nach Utah umziehen musste. Und das hat man so ein bisschen eingedämmt, sodass die Spielerinnen da auch ein Mitspracherecht haben und durchaus auch mitentscheiden dürfen, wo sie künftig quasi leben und arbeiten. Dann haben sie jetzt Vereinbarungen getroffen, was die Wohnsituation angeht, also dass die Liga sie auch in ihrer Wohnsituation mit unterstützt und da zwei Apartmentzimmer sozusagen zur Verfügung stellt oder zumindest dort mit unterstützt. Auch bei der Krankenkasse gibt es Unterstützungen, genauso wie Zahnpflege ist der falsche Begriff, also zahnärztliche Unterstützung, sowie auch für so Augenuntersuchungen und so weiter. Es klingt alles recht kleinlich, aber es sind tatsächlich sehr wichtige Sachen, weil die Sachen natürlich extrem teuer sind. Und gerade in den USA, du brauchst dann wirklich einen vernünftigen Vertrag, was deine Gesundheitsvorsorge angeht. Es gibt auch Vereinbarungen, was Abwesenheiten betrifft, also beispielsweise sowas Ähnliches wie eine Elternzeit oder eben auch, wenn du bestimmte Erkrankungen hast, dass du dann weiterhin unterstützt wirst. Und es gibt auch eine Absicherung für den Fall, dass beziehungsweise eine vertragliche Mindestdauer, sodass du nicht von heute auf morgen plötzlich ja, blöd dastehst, weil dein Team sich abgemeldet hat, was ja durchaus auch schon mal vorkommt. Interessant finde ich, dass in den Artikeln, die man jetzt dazu findet, immer wieder auch betont wird, dass das Mindestgehalt, was man jetzt in der USL Super League angesetzt hat, dass das höher ist als in dem ersten ausgehandelten Rahmenvertrag der NWSL. Das finde ich ist aber eine sehr merkwürdige Herangehensweise, weil klar, ich überlege gerade, wann der erste Rahmenvertrag in der NWSL war, aber lass es vor 8 Jahren gewesen sein. Das war im Fußball, gerade im Frauenfußball, vor allem im Frauenfußball, noch eine ganz andere Zeit. Da sind generell Sachen ganz anders bezahlt worden und die gesellschaftliche Grundlage war zu der Zeit auch noch eine ganz andere. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Punkt ist, mit dem man sich da so wahnsinnig brüsten muss. Allein auch schon inflationsbereinigt ist da wahrscheinlich der Unterschied zu damals dann vielleicht doch gar nicht mehr so hoch. Der Vertrag der NWSL ist trotzdem tiefergehender und klar, auch da wird das Grundgehalt ist dort natürlich höher. Es gibt dort keine Gehaltsobergrenze für einzelne Spielerinnen. Aber an sich ist das erstmal, was die USL Super League da präsentiert hat, okay, dafür, dass es der erste Vertrag ist. Allerdings darf das noch nicht das Ende sein. Der Vertrag ist jetzt für 5,5 Jahre geschlossen oder wird für 5,5 Jahre geschlossen werden. Wichtig ist wirklich immer noch die Frage, wie wird sich das Mindestgehalt entwickeln? Wie sehen da die Steigerungen aus? Weil das in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Frage ist. Denn in 5,5 Jahren, wenn dann immer noch das Grundgehalt dort bei dieser Summe liegt oder nur 2.000-3.000 Dollar mehr, ist das in meinen Augen nicht ausreichend, zumal sie jetzt aktuell deutlich über 10.000 Euro unter dem Grundgehalt der NWSL liegen. Und wenn du eine konkurrenzfähige Liga sein willst, dann musst du Argumente liefern. Dafür ist dieser Rahmenvertrag erstmal ein okayer Ansatz, aber ist jetzt auch nichts Bahnbrechendes dabei, wo man sagen könnte, damit revolutionieren sie jetzt hier den Frauenfußball in den USA.
Ich muss zugeben, dass ich die Sachen trotzdem grundsätzlich ganz gut finde. Vor allem im Blick darauf, dass eine umfassende Gesundheitsversorgung für die Spielerinnen da ist. Weil wir ja sahen, wie sich die Liga, also die USL an sich, bei dem Männerrahmenvertrag immer noch mit Händen und Füßen gegen irgendwas gewehrt hat, was auch nur mindestens nach einer Gesundheitsversorgung aussieht. Und vor allem eben, dass es jetzt ein relatives Rahmenkonstrukt gibt, was erlaubt ist, was nicht und auch was die Gehälter angeht. Damit wird man jetzt nicht zwingend den Fußball revolutionieren oder wir wissen ja auch nicht, ob es die Liga in diesen 5,5 Jahren noch geben wird. Aber mit Blick darauf, wie schnell es manchmal gehen kann, dass Teams sterben und dass Spielerinnen plötzlich am Arsch sind, so wie bei Spokane Sapphire in der Offseason, finde ich schon nicht verkehrt, wenn sie jetzt eine gewisse Grundstabilität haben. So haben sie jetzt gewissermaßen ein Fallnetz, mit dem sie schon eher leben und planen können. Also die Mindestvertragslaufzeit zum Beispiel, eben das garantiert sichere Gehalt auf einer gewissen Höhe, die Gesundheitsversorgung und so weiter. Das hilft schon mal ein bisschen leichter zu planen, was das Lebensjahr angeht und nicht immer auf die Willkür von irgendwelchen Ownern angewiesen zu sein. Deswegen, es ist jetzt wahrscheinlich noch nicht das Goldene vom Ei, es ist noch nicht das Krasseste, was es geben kann. Aber für eine Liga, bei der man teilweise gemunkelt hat, dass sie jetzt auch den Sarg betreten wird, finde ich schon nicht verkehrt, dass man versucht, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und bei wirklich sehr wichtigen Themen, die Spieler und Spielerinnen immer regelmäßig ansprechen, was ihnen wichtig ist, schon mal grundsätzlich planen oder angehen zu wollen. Besser geht's immer. Aber wir dürfen nicht vergessen, solange die Super League rein sportlich immer noch eher eine Art NWSL-C ist, finde ich auch schon okay, dass die angebotenen Sachen auch nicht auf demselben Niveau sind. bis sich die Liga wirklich etabliert hat, qualitätmäßig auch auf einem ähnlichen Level ist, werden es garantiert noch ein paar Jahre sein. Da darf man sich keine Illusionen machen. Und bis dahin hat man ja auch vielleicht wieder Zeit, den Vertrag anzupassen, weil entweder macht man ihn neu oder eben der ist ausgelaufen. Und daher, ja, für den Start finde ich es ganz okay. Besser geht bekanntlich immer. Aber eben aus Sicht, dass man eine Art Sicherungsnetz hat für eventuell spätere Spokanes, finde ich schon mal besser, als es nicht zu haben. Das wäre so mein Punkt.
Allerdings, also man muss eine Sache definitiv kritisieren. Der Vertrag ist auf 5,5 Jahre ausgehandelt. Das heißt, er geht bis 2031. Der Rahmenvertrag der NWSL geht bis 2030. Wenn man sich jetzt aber diesen Rahmenvertrag der USL Super League ansieht, der ist definitiv noch hinter der NWSL, was ja an sich wirklich okay ist, weil diese Liga noch sehr, sehr jung und neu ist. Aber gerade dann, wenn du in so einer Entwicklungsphase bist, dann wäre vielleicht ein etwas kürzerer Vertrag nochmal idealer gewesen, weil du dann in 3, 3,5 Jahren nochmal hättest neu verhandeln können, um zu versuchen, deinen Vertrag auf ein ähnliches Niveau wie die NWSL zu bekommen. Weil, und das bleibt wirklich, klare Problem, du musst ja ein konkurrenzfähiges Produkt schaffen. Und das haben sie aktuell nicht, was zum jetzigen Zeitpunkt ja okay ist. Aber in 5,5 Jahren sind sie halt nicht mehr so eine, nennen wir es mal Babyliga, also Baby in Form von, die Liga ist noch sehr neu, sondern da ist man dann schon gestandener, wenn es sie bis dahin natürlich noch gibt. Und sollte bis dahin ja auch deutlich mehr Teams haben. Aber du hast dann immer noch weniger Argumente für Spielerinnen in die Liga zu wechseln und sich nicht eher für die NWSL zu entscheiden. Also wenn du internationale Spielerinnen dir schnappen willst, die vielleicht auf einem sehr hohen Niveau spielen, jetzt zum Beispiel in England oder in Spanien, warum sollten die in deine Liga wechseln, wo sie, klar, sie haben eine Gesundheitsvorsorge, aber sie haben immer noch eine schlechtere Gesundheitsvorsorge als das, was ihnen in der NWSL geboten wird. Also das ist ein schwieriger Punkt, den ich noch sehe, einfach perspektivisch gesehen. Und noch ein Punkt zu dem, dass sie eine Gesundheitsvorsorge oder eine gut angesetzte Gesundheitsvorsorge haben im Vergleich zu den Männern. Ja, aber auch da ist wieder der Punkt, sie haben die Konkurrenz aus der NWSL und deswegen müssen sie, da blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als eine vernünftige Gesundheitsvorsorge anzubieten. Weil wenn sie das nicht haben, das ist einer der entscheidenden, also klar, Gehalt ist der wichtigste Punkt, ohne Frage, aber der direkt nächste Punkt ist die Frage nach einer Gesundheitsvorsorge und gegebenenfalls auch nach einer Unterkunft. Wenn du diese Punkte nicht erfüllst, dann wirst du eben nie die Topspielerin bekommen, die du brauchen könntest, von der das war Zwang, dass das mitkommen muss. Bei den Männern dagegen in der Championship gibt es diesen Zwang als solches nicht, weil sie sehen sich nicht als erste Liga, sie sehen sich nicht als Konkurrent zur MLS, wenn sie mit einer ersten Liga an den Start gehen wollen und eben eine Konkurrenz zur MLS stellen wollen, dann auch da müssen sie natürlich die Mindestanforderungen, die innerhalb der MLS entstehen, auch erfüllen. Das wird dann für die erste Liga der Männerligen in der USL natürlich noch interessant werden, aber jetzt hier bei den Frauen in dem Fall ganz klar.
Ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle den Strich für heute ziehen, bevor wir noch ins Klein-Klein der Diskussionspunkte gehen, fürs Hin und Wieder diskutieren. Und stattdessen würde ich vorschlagen, dass die Zuhörer oder Zuhörerinnen, je nachdem, uns gerne ihre Meinung schreiben können. Also wenn ihr die Sache verfolgt, wenn ihr vielleicht selber im Arbeitsrecht unterwegs seid oder euch generell auch für die Hintergründe bei Fußballern und deren Lebenssituation interessiert, lasst uns doch gerne wissen, wie ihr zu den Rahmenkonditionen der Super League steht. Ob ihr quasi auch seit Jahr haben sie machen müssen, sagt, nee, immerhin besser als gar nichts und ein Schritt in die richtige Richtung. Würde uns sehr interessieren. Und für die mehr über die genauen Zahlen lesen wollen, einfach als kleiner Tipp, wenn ihr einen Browser habt, mit dem ihr dann suchen wollt, gebt doch einfach gerne ihr ESPN ein, also ESPN und dann eben USL Super League Rahmenvertrag oder eben auf Englisch CBA. dann dürft ihr euch die Artikel angezeigt bekommen, in dem all die wunderschönen Zahlen und Daten drinstehen, auf die wir uns beziehen. Ansonsten, würde ich dich fragen, ob du irgendwas hast. Wenn nicht, würde ich vorschlagen, dass wir unsere erste Pause gehen, die wir uns jetzt echt verdient haben.
Wir gehen in die Pause.
Dann ja, gehen wir in die Pause. Und wenn wir zurück sind, geht es dann in die aktuellen Spielberichte. Denn in der Championship und in der League One war wieder einiges los. Und es gab ein paar überraschende Ergebnisse. Über die wollen wir dann gleich reden.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Nachdem es gerade sehr viel um Theorie und Was-wäre-wenn-Fragen ging, geht es jetzt zurück zu den Fakten und zu dem, was war. Denn am letzten Wochenende war natürlich wieder ein Spieltag in der USL Championship und in der League One. Es gab einige verrückte Ergebnisse, mit denen man nicht zwingend gerechnet hätte. Zum Beispiel hat San Antonio 0-1 gegen Vegas verloren, was schon mal sehr für interessante Blicke gesorgt hat. Aber bevor wir in zwei interessante Ergebnisse, was Kuriositäten angeht, gehen wir in ein Spiel, wo ich sagen würde, das Ergebnis war jetzt nicht komplett überraschend, aber trotzdem ein sehr unterhaltsames Spiel. Denn ich rede von der Partie zwischen Phoenix Rising und Monterey Bay. Beide Teams besprechen wir meistens eher selten hier in dem Podcast, aus zwei Gründen. Entweder die Spieler sind oft nicht sonderlich spannend, oder es ist zeittechnisch ein Problem, sie oft zu gucken. Denn aus deutscher Zeit sind halt Monterey in Kalifornien und Phoenix in Arizona, die mit den spätesten Anstoßzeiten. Und ich bin ganz ehrlich, obwohl ich jede Woche 4-5 USL-Spiele gucke, wenn ich dann sehe, wie Phoenix hat 4.30 Uhr Anstoßzeit oder 4 Uhr morgens Anstoßzeit, hat er nicht die höchste Priorität. Und deswegen umso wichtiger heute im Programm Phoenix gegen Monterey.
Ich will davor ganz kurz noch eine Korrektur einwerfen. San Antonio hatte 1-2 gegen Las Vegas verloren.
Stimmt, 1-0 war bei Tulsa. Hast du recht. Was ich dich fragen wollte, beim Spiel Phoenix gegen Monterey, was waren so deine ersten Eindrücke?
Meine ersten Eindrücke waren, dass Phoenix mit sehr viel Druck angefangen hat und alleine in den ersten 10 Minuten hatten sie, glaube ich, 3-4 Torschüsse zumindest. Die waren jetzt nicht immer zu 100% auch vielversprechend, aber sie haben die Verteidigung von Monterey da schon so ein bisschen getestet. Und immer wieder auch mal gezeigt, dass sie gerne das erste Tor haben wollen und unbedingt viele Tore in dem Spiel schießen wollen. Neben mehreren kleineren Chancen gab es in der 21. Minute beispielsweise schon eine durchaus lukrative Chance, die ganz knapp letztendlich am Tor vorbeiging. Und die Situation entstand einfach durch einen langen Ball nach vorn. Und da reicht es dann, wenn du den Schritt schneller als der Verteidiger bist, weil du dann die restlichen Meter ja nur noch Richtung Tor laufen musst, am Torwart vorbeispielen und dann im Idealfall ins Tor schießt. In dem Fall ging der Ball halt knapp am Pfosten vorbei, aber das war schon durchaus knapper und war schon eine sehr gute Chance und hat dementsprechend gezeigt, dass Phoenix da wirklich mit viel Druck gearbeitet hat und Monterey da immer wieder auch in die Gefahr gelaufen ist, dass sie den Ball im eigenen Strafraum dann versuchen mussten, vom Tor abzuschirmen.
Eine gute Szene war dann auch tatsächlich in der 29. Minute, die dann zum ersten Tor geführt hat. Und ich muss zugeben, in der Partie hat mir der Keeper von Monterey trotz der gefangenen Gegentore recht gut gefallen. Er hatte einige gute Paraden und gute Situationen gezeigt. Und in der Szene, die ich jetzt beschreibe, hat er ein bisschen Unglück gehabt. Denn es kommt zu einem schnellen Angriff für Phoenix über die rechte Seite. Der Ball kommt zu Budgie, der von rechts in den Strafraum gerannt kommt. Jackson, der Keeper von Monterey, ist zu weit draußen, um halt wirklich auf der Linie tauchen zu können und den Ball gut klären zu können. Was dazu führt, dass Budgie, der von rechts reinkommt, halt relativ viel Platz und wenige Probleme hat, um ins Tor reinzuschießen, wo ich mir recht sicher bin, wäre der Keeper auf der Linie gewesen und nicht irgendwie 2-3 Meter außerhalb vom eigentlichen Tor, hätte den Ball in Ruhe halten können. Und so gibt es einen Strammschuss von Budgie unten links rein. Der Keeper konnte da nichts machen, war zu weit draußen und Phoenix führt mit 1-0 nach der Sturm- und Drangphase, die du eben beschrieben hast.
Das war allerdings nicht das einzige Tor in der ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause gab es für Monterey noch eine Ecke und die war quasi ganz klassisch oder fast ganz klassisch gestaltet worden. Der Ball wird lang in den Strafraum geschossen, wird dort mit dem Kopf minimal verlängert, so in die Mitte Richtung, nicht ganz Richtung Elfmeterpunkt, aber so in den Rahmen. Und Saidi, der 18-jährige Tunesier, kommt rechtzeitig angelaufen, weiß, wo er hin muss und kann den Ball dann ins Tor schießen. Das war die klassische Standardsituation, wie man sie immer wieder auch trainiert, aber war gut ausgeführt. Und Phoenix hat da, weiß nicht, das Verteidigen irgendwie nicht ganz durchgesetzt.
Das Verteidigen nicht ganz gut durchsetzen beschreibt, finde ich, die zweite Halbzeit sehr gut, in die ich jetzt springen möchte. Denn wir sind gerade mal 7 Minuten in der zweiten Halbzeit, als es zum nächsten Tor kommt. Und dieses fällt, man könnte sagen, von Phoenix für Monterey, denn es war ein Eigentor. Es gibt eine Flanke von links in den Strafraum von Phoenix und JP Skiers, der Verteidiger, springt mit dem Kopfball in die Flugbahn rein. Und anstatt den Ball quasi damit ins Tor auszuklären, haute den Ball in bester Stürmermanier unten links rein. Unser Deutscher im Netz von Phoenix, Patrick Rakowski, konnte da gar nichts machen. Und so stand es dann 1-2 für Monterey durch ein wunderschönes Eigentor von JP Skiers.
Das war natürlich nicht mehr das letzte Tor in dieser Halbzeit. Wir haben ja schon versprochen, es fallen einige Tore. Und es gibt einen Ausgleich für Phoenix an der Stelle und der Torschütze ist ein Österreicher. Und da wird es ihm eigentlich ziemlich einfach gemacht. Er bekommt den Ball kurz vorm Strafraum, kann da an der Strafraumgrenze ein kleines Stückchen nochmal laufen, sich den Ball entsprechend zurechtlegen, aber er läuft nur 1 oder 2 Meter maximal und dann einfach aufs Tor schießen. Wie gesagt, auch da wurde nicht gut verteidigt. Aber dem Torhüter würde ich an der Stelle auch keine wirkliche oder keine große Schuld geben. Da standen wahnsinnig viele Füße drumherum. Also es hätten viel mehr Verteidiger eingreifen können. Machen sie nicht. Und er ist da hinten der letzte Anker, der dann sehr spät wahrscheinlich auch den Ball gesehen hat.
Würde ich so unterschreiben. Und da wir wenigstens in einer Geschichte friedlich enden wollen, gab es noch ein Eigentor in der Partie. Und zwar diesmal von Monterey für Phoenix. Und im Wesentlichen war es quasi dieselbe Idee wie beim ersten Eigentor. In diesem Fall gibt es eine Flanke von rechts in den Strafraum von Monterey. Nakamura springt quasi den Ball rein und versucht ihn quasi wegzugrätschen und schafft es damit, den Ball rechts oben ins eigene Tor abzufälschen. Dass er sehr schön aus, aber auch hier wieder natürlich nicht geplant und nicht gewollt. Aber am Ende, ja, führt das zum 3-2 Sieg für Phoenix mit dem zweiten Eigentor in der Partie.
Das freut die Buchmacher wahrscheinlich.
Garantiert. Sah auf jeden Fall wieder sehr kurios aus. Und natürlich tat er mir leid, weil ein Eigentor, was halt irgendwie noch mitten in der Partie stattfindet, ist doof, aber kann man noch ausbügeln. Aber 6 Minuten vor Schluss wird das eher schwierig. Und daher, ja, ein Eigentor zum Sieg für Phoenix.
Man hat ihm auch angesehen, wie sehr er sich darüber geärgert hat, der arme Kerl. Und in dem Fall muss man übrigens auch sagen, das war wirklich Pech. So, der stellt den Fuß hin, will irgendwie verhindern, dass der Ball da weiter in den Strafraum geht und fälscht ihn dann versehentlich ab. Bei dem anderen Eigentor dagegen, also das, die Körperposition habe ich da nicht verstanden, warum man in die Situation so mit dem Kopf reingeht und den Ball Richtung Tor, Richtung eigenes Tor köpft. Gibt ja auch immer Unterschiede zwischen den ganzen Eigentoren, die man so erlebt. Das eine Eigentor, da würde ich wirklich sagen, das ist einfach nur Pech gewesen. Das andere Eigentor, da war schon ein gewisses Eigenverschulden mit dabei.
Ich behaupte, JP Skiers war im früheren Leben Stürmer und konnte die Instinkte nicht abstellen. Quasi so wie ein Hund, der nach einer Frisbee jagt, war bei ihm so, oh geil, eine Flanke. Und geht automatisch zum Kopfball hoch, um dann im letzten Moment zu merken, fuck, das war ja die falsche Richtung.
Vielleicht haben sie auch im Training zu viele Flanken trainiert. Wir wissen es nicht.
Wir müssen mal unseren Deutschen anrufen und fragen, wie es da aussieht. Nein, aber im Ernst, eine sehr unterhaltsame Partie zwischen beiden Mannschaften und mit dem besseren Ende für Phoenix, die ja in den letzten Wochen jetzt auch nicht zwingend die immer einfachsten Spiele hatten. Und dann geht es für uns zurück in die USL League One, in die dritte Liga. Da gab es die meisten Spiele mit tatsächlich sehr seltsamen Zwischen- oder gar Endständen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen in ein Duell, was vor der Partie recht eindeutig aussah und dann am Ende doch sehr ausgeglichen wurde. Und zwar Omaha gegen Westchester. Ja, Omaha hatte zuletzt eine kleine Schwächephase. Dennoch immer noch, könnte man sagen, dass Louisville, der FC Bayern der League One, jedes Jahr gut, jedes Jahr wirklich in meinem Titelrennen mit dabei. Gute Fußballer, guter Kader, gute Trainer und so weiter. Und sie spielten gegen das quasi gewisse Gegenteil, gegen Westchester. Und ich muss zugeben, obwohl ich Westchester echt ungern lobe, ich fand sie in der Partie durchaus gut. Also für eine Auswärtsmannschaft, die ja normalerweise ein bisschen anders spielen muss, als wenn sie zu Hause spielt und ein bisschen vorsichtiger spielen muss, haben sie mir echt gut gefallen. Und das war so mein erster Eindruck von der Partie, dass ich von Westchester positiv überrascht war. Es war kein klassisches hinten reinstellen, sondern wirklich mitspielen und dann eben geistig schnell genug handeln.
Ja, irgendwie Westchester hat immer wieder mal Phasen, wo sie dann plötzlich überraschen können. Man muss aber auch dazu sagen, vielleicht gab es zwischenzeitlich, ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie eine Trinkpause gemacht oder hatten mal wieder eine Wetterunterbrechung. Das weiß man in den USA ja nie so. Aber ich glaube, der Trainer hat zwischenzeitlich durchaus mal eine härtere Ansprache gemacht, weil wirklich gut in die Partie sind sie ja nicht gestartet. In der 9. Minute hatten sie schon das erste Gegentor kassiert. Und das entstand daraus, dass sie zugelassen haben, dass ein einziger Spieler von Union Omaha mit dem Ball gefühlt über den kompletten Platz rennen konnte. Nicht ganz über den kompletten Platz, aber ich meine, es hat so kurz vor der Mittellinie angefangen. Dann konnte er durchsegeln bis in den Strafraum. Und dort haben sich dann mal drei Verteidiger dazu erbarmt, sich ein bisschen zusammenzuziehen und ihn dann endlich mal in Ansätzen versuchen, angreifen zu wollen, was zuvor einfach gar nicht passiert ist. Und das ist dann aber auch der Moment, wo er den Querpass rübersetzt, weil dort steht Ors, der ist völlig allein. Logischerweise, weil die drei Verteidiger ja nur den ballführenden Spieler sehen können. Ganz klar. Und ja, er steht alleine, bekommt den Ball zugespielt und kann dann auf das Tor ganz entspannt schießen. Der Ball ist da drin. Also das war ein ganz schlechter Einstieg für Westchester. Das sollte dir nicht zu oft passieren.
Ja, kann man so unterschreiben. Westchester kam aber recht gut in die Partie rein, wie ich fand. Die hatten ein paar gute Kontersituationen. Und eine davon führt auch zum Tor. Denn in der 35. Minute gibt es eine Flanke von links in den Strafraum von Omaha. Und Baumann springt in den Ball rein und schafft es, den Ball perfekt rechts oben reinzuköpfen. Da war nichts zu halten für Nuhu im Tor von Omaha. Und das war doch der recht überraschende Ausgleich für die Jungs aus Mount Vernon.
Die zweite Halbzeit startete für Westchester ziemlich gut. In dem Fall ist es so die klassische Kontersituation. Der Ball wird durch zweieinhalb etwas längere Pässe recht schnell nach vorne getragen. Ein langer Pass kommt von knapp der Mittellinie aus dann Richtung Evans. Der leitet den Ball schnell weiter auf Güssen. Der steht nämlich gut frei und kann von da aus dann auch das Tor machen. Da hat das schnelle Spiel, das schnelle Umschaltspiel vor allem sehr gut funktioniert. Im Gegensatz zu Union Omaha, die haben sehr, sehr langsam geschaltet und also wirklich viel Verteidigung hat da in der Situation jetzt nicht stattgefunden. Übrigens, der Torjubel war merkwürdig. Für den würde ich jetzt keine Punkte geben.
Da würde ich sofort unterschreiben. Das fand ich auch ein bisschen skurril, um es nett zu sagen. Aber dann muss man sagen, hat Omaha mal wieder bewiesen, dass sie, auch wenn sie vielleicht nicht zwingend der FC Bayern dieses Jahr sind, dass sie trotzdem immer noch die bessere Mannschaft sind. Denn sie haben ein, zwei Gänge nochmal hochgeschaltet und haben Westchester mit Torchancen überflutet, die Marinelli mit einigen doch durchaus guten Paraden klären konnte. Allerdings, hat das tatsächlich leider nicht geholfen, zumindest aus Sicht von Westchester. Es gibt eine Ecke für Omaha in der 80. Minute. Die erste Chance daraus wird geklärt, aber am Ende nicht komplett geklärt, so dass der Ball für eine zweite Chance nach rechts durchkullert. Der Ball wird per Pass in die Mitte des Strafraums gepasst und aus Navarro, der schon das 1:0 für Omaha gemacht hat, muss nur den Fuß reinhalten und kann den Ball zum 2:2 in die Maschen lenken. Und das war am Ende auch der Endstand. Das heißt, Omaha und Westchester teilen sich die Punkte, was natürlich vor allem aus Sicht von Westchester ein riesiger Erfolg war. Aber ich muss auch sagen, ja, ein bisschen gedankenfrischer. Omaha hätte das Ding wahrscheinlich auch 3:1 gewinnen können. Aber naja, man will ja für die kleinen Teams auch jubeln. Und daher Glückwunsch an Westchester für den Punktgewinn gegen das Top-Team. Schaffen ja nicht alle zurzeit.
Was man übrigens zu Westchester auch noch sagen muss, die haben heute Nacht ja gespielt, zu Hause gegen gegen Kosmos. Und da haben sie 3:0 gewonnen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie einordnen will, ob das eher gegen Kosmos spricht oder für Westchester. Aber lassen wir die Information einfach mal so stehen.
Gut. Ich muss zugeben, was mir in der USL immer wieder gefällt, das waren tatsächlich die wirren Spielstände zwischenzeitlich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo die Partie lief und auch die nächste Partie lief, die wir nach der Pause besprechen, halt natürlich diverse andere Partien geguckt und guckte dann nur so auf die Zwischenstände und dann sage ich nur so, was? Westchester führt in Omaha? Was ist denn jetzt schon wieder falsch? Was? Chattanooga spielt gut gegen Charlotte? Was? Und dann sah ich halt noch dann knapp eine Stunde später eben das Spiel von San Antonio gegen Las Vegas. Und spätestens da dachte ich, dass irgendwie Freaky Friday unterwegs ist. Denn auch das ging ja wieder völlig wirr aus. Und daher muss ich sagen, ja, man sagt in der USL immer gerne, dass jeder jeden schlagen kann. Und das beweisen sie gerne auch Woche für Woche. Das macht die Liga zwar sehr unterhaltsam, aber auch als Fan irgendwie sehr stressanfällig. Und daher mein Fazit nur, Sympathie und Sympathie von Westchester gegen Omaha oder Westchester gegen Kosmos heute Nacht. Die Liga ist wild, immer sehr wenig zu planen, aber irgendwie dafür auch sehr unterhaltsam.
Absolut.
Ich würde vorschlagen, wenn du nichts hast, machen wir eine kleine letzte Pause und gehen dann in ein weiteres Duell mit Teams, die beide Cha im Namen haben. Diesmal allerdings nicht Charlotte und Charleston, sondern Charlotte und Chattanooga. Denn beide Mannschaften trafen zu einem heiß umwirbelten und sehr kräftig besuchten Spiel aufeinander. Aber wie das ausging, hört ihr gleich nach der Pause bei Sideline, dem USL-Podcast. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Und bevor wir in die Partie gehen, habe ich noch eine kleine Breaking News, die tatsächlich gerade erst durch die Gegend geflogen ist oder durch die sozialen Netzwerke. Denn wir hatten letzte Woche die Partie zwischen Pittsburgh und Louisville, die ja im großen TV, ich meine bei CBS, übertragen worden ist. Und da ist jetzt bekannt, dass es die zweitbeste Zuschauerzahl in der League-Geschichte gewesen ist. Denn es gab bei der Partie zwischen Pittsburgh und Louisville 453.000 Zuschauer, die über CBS zugeguckt haben. Und das wollte ich kurz positiv erwähnt haben. Das ist schon mal eine große Nummer und vor allem halt die zweithöchste Zahl in der Liga-Geschichte. Kann sich sehen lassen.
Das stimmt, ja.
Gut, gehen wir jetzt aber in das wirklich Sportliche. Und da gab es eine Partie in der League One, die mich sehr amüsiert hat, wo ich aber auch wirklich im Nachhinein denke, das ist halt, wenn ich fragen müsste, wie USL aussieht, dann ist das sowas. War halt völlig Banane. Und es gab die Partie zwischen Charlotte Independence, die ja mit das Überraschungsteam in der Saison sind, aufgrund ihrer Stärke, gegen Chattanooga. Und nachdem es bei Charlotte eigentlich lange aussah, als wären sie unbesiegbar, straucheln sie zuletzt ein bisschen. Und ich muss zugeben, in der Partie war ich von Chattanooga überrascht. Weil normalerweise Chattanooga, einfach zu erklären, die haben 20% Ballbesitz, bunkern sich hinten ein und fahren eine gute Kontrasituation. Aber in dieser Partie hatten die einige, ich würde fast schon sagen, Messi-Tricks auf Lager, wo sie die Bälle per Hackentrick, per schönen Flick-Flack-Schüssen weitergepasst haben und wirken plötzlich wie eine richtig gute Fußballmannschaft. Und das fand ich gerade irgendwie sehr unterhaltsam, weil von einer Mannschaft, die sonst am Fußball interessieren, so viel Spaß dran hat, wie ich an Lakritze, zu plötzlich einer guten Fußballmannschaft, die Bock hat, Fußball zu spielen. Das möchte ich mehr von sehen. Das macht mich neugierig. Und das war so mein Fazit, ohne auf den Spielstand einzugehen, dass mich Chattanooga positiv überrascht hat. Und das kommt tatsächlich echt selten vor.
Ja, das stimmt. Was deutlich weniger überraschend war die Zuschaueranzahl bei Charlotte. Die war wie immer katastrophal. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Sie spielen jetzt schon wirklich eine ziemlich gute Saison. Trotzdem kommen die Zuschauer nicht ins Stadion. Es waren wieder deutlich unter 1000. Man kann durchaus fragen, ob es wirklich, was war es offiziell, 900 irgendwas? Oder 600 irgendwas? Ja, es könnte vielleicht noch passen. Das Stadion ist natürlich auch relativ groß. Und klar, solange du immer noch mehr Zuschauer als New York Cosmos hast, ist alles okay. Aber naja, so wirklich okay ist auch nicht. Es ist einfach viel zu wenig. Und sie haben natürlich auch noch das Problem, dass sie einen Konkurrenten in der eigenen Stadt haben, was in einer ersten Liga spielt. Und das zieht wahrscheinlich einfach immer die Zuschauer an.
Definitiv. Ja, aber vor allem, wenn du überlegst, die Frauenmannschaft spielt im selben Stadion, hat man nicht auch dieselben Owner, und da kommen mehrere tausend. Also zeigt mal wieder, ja, dass die nicht wirklich Bock drauf haben, das Team richtig zu managen. Aber das Thema hatten wir schon das Öfteren, deswegen will ich da jetzt nicht die nächste Grundsatzdiskussion aufmachen. Nur halt, es ist traurig, wenn der eine Mann mit der Trompete lauter ist als der Rest des Stadions.
Aber er zieht durch.
Immerhin, er hat zwar immer nur dieselben vier Lieder, aber er ist in jedem Spiel da und trompetet sie.
Ja, na gut, wie soll er denn auch mehr als vier Lieder spielen? Er muss die Noten ja irgendwo liegen haben. Und mehr Platz hat er da nicht. Ist ja klar.
Und wenn du einen Tee hast, bist du auch ganz froh, wenn du nicht so viel auswendig lernen musst.
Das kommt noch mit dazu.
Aber gut, bevor wir weiter bei Charlotte lästern, gehen wir mal in die Partie rein. Denn die begann ja tatsächlich ganz gut für die Jungs aus der schönen Stadt in den Carolinas. Und irgendwie kriege ich heute die Flankentore zugeschrieben, weil es war schon wieder eins. Es gibt eine Flanke von links in der 13. Minute und Maru, ja, steigt hoch und haut den Ball per Kopf ins Tor rein. Smith im Tor von Chattanooga kann da nichts machen. Und kleiner Funfact, in der letzten Partie zwischen Charlotte und Chattanooga hat Maru auch in der 13. Minute getroffen. Der scheint also irgendwie sehr nach Stichuhr zu arbeiten, der gute Mann.
Das ist spannend. Das müssen wir mal beobachten, ob da ein System hintersteckt. Was mir allerdings aufgefallen ist, Chattanooga ließ sich nach diesem Tor nicht kleinkriegen. Also auch wenn sie jetzt schon relativ früh im Rückstand waren, haben sich da sehr, sehr schnell gefangen, war mein Eindruck, weil sie so spätestens ab der 20. Minute wirklich immer wieder kleinere Chancen hatten und es immer wieder versucht haben, da nach vorne zu gehen und dann das Tor zu machen. Das fand ich sehr positiv und brachte ja dann auch relativ bald ist ehrlich gesagt gelogen, weil es dauerte bis zur 51. Minute, aber irgendwann führte es dann tatsächlich endlich zu einem Tor. Und in dem Fall war es Pedro Hernandez, der den Ball im Strafraum oder an der Strafraumgrenze sozusagen bewacht und damit wartet. Die Verteidigung steht zwar in der Nähe, aber man steht noch mit respektvollem Abstand von etwa einem Meter zu ihm, quasi eine Armlänge breit. Und er kann in Ruhe warten, bis Lombardi angelaufen kam, auf der perfekten Position ist. Und dann kommt der, du hast es schon angesprochen, der kleine Kick mit der Hacke zu Lombardi. Der bekommt den Ball perfekt zugespielt und der Ball ist im Tor. Sehr, sehr schönes Tor, muss man sagen.
Definitiv. Es dauerte dann 11 Minuten, bis wir quasi ein ähnliches Tor nochmal zu sehen bekommen. Und auch war wieder Lombardi diesmal der Fall. In diesem Fall bekommt er den Ball an der Strafraumgrenze zugepasst und haut den Ball dann rechts unten mit Schmackes rein. Zum 1:2, aber eben eine ähnliche Situation. Macht sich auf den Weg in den Strafraum. Da war schon bereits ein Chattanooga-Spieler, hat den Ball für ihn perfekt vorgelegt. Die Verteidigung macht ja Dinge, aber nicht ihren Job. Und unterm Strich, ja, trifft Lombardi zu seinen Saisontoren 1 und 2. Und das in einer schönen Variante. Also sah gut aus und vor allem hätte, glaube ich, keiner damit gerechnet.
Witzig fand ich übrigens, dass auch in dem Fall der Vorlagengeber Hernandez hieß, allerdings Omar Hernandez. Aber in dem Spiel hat man irgendwie nach Systemen gearbeitet. Allerdings, die Führung für Chattanooga hielt jetzt nicht so wahnsinnig lang, denn bereits in der 68. Minute gibt es den Ausgleichstreffer für Charlotte. Und in dem Fall muss man ganz klar sagen, da hat die Verteidigung völlig versagt, weil Joey Skinner bekommt den Ball zugespielt, kann mit dem Ball ganz entspannt in den Strafraum laufen, sucht sich da seinen Lieblingsplatz aus und schießt dann aufs Tor. Er wird dabei überhaupt nicht gestört, bekommt alle Zeit der Welt, die er braucht. Das Gegentor hat man sich irgendwie fast mit Absicht gefangen.
Man wollte die Buchmacher nicht zu sehr verunsichern wahrscheinlich.
Ja, vielleicht wollte man es auch spannend machen.
Da wir in der Partie bisher nicht viel Positives über die Torhüter sagen konnten oder mussten, habe ich noch eine Szene aufgeschrieben. Denn in der 70. Minute zeichnet sich Matt Levy im Tor von Charlotte ziemlich gut aus. Es gibt nämlich ein Schuss, der perfekt links oben reingepasst hätte. Schuss wie ein Strahl, perfekte Flugkurve, gefühlt nicht zu machen. Aber Matt Levy springt hoch und schafft es, den Ball mit der ausgefahrenen Pranke nochmal übers Tor zu titschen. Das sah wirklich sehr gut aus, aus Torhütersicht.
In der 88. Minute gibt es eine Situation, wo man auch da wieder vor allem die Verteidigung kritisieren muss. Der Ball wurde vorher, ich glaube, er wurde auch schon wieder mal aus, oder definitiv mehrfach wieder aus dem Strafraum irgendwie mehr oder weniger rausgewuchtet. Und an der Stelle versucht auch ein, ich glaube, ein Verteidiger war es, den Ball dann nach vorne zu schießen. Man steht weit außerhalb des Strafraums auch schon. Die Situation könnte also auch schon wieder fast entspannt eigentlich sein. Allerdings schießt er den Ball eben nicht weiter weg vom Strafraum, sondern er schießt mehr oder weniger seinen Gegner an. Der bekommt dann logischerweise recht schnell Zugriff auf den Ball und alles andere geht dann sehr schnell. Man geht in den Strafraum, macht ganz klassisch den kurzen Pass, in dem Fall auf Pedro Hernandez, der darf jetzt auch noch ran. Der kommt angelaufen, schießt den Ball ins Tor. Also das ist halt wenn der wenn die Verteidigung nicht guckt, wo sie den Ball hinpasst, oder einfach nur versucht, den Ball ohne jeglichen Blick fürs Spiel irgendwo hinzubekommen, dann ist das die Konsequenz.
Und wenn man schon kein Glück hat, da kommt nochmal Pech dazu, wäre für mich die perfekte Beschreibung fürs letzte Tor der Partie. Denn, ihr kennt das, wenn es kurz vor knapp noch wirklich knapp ist, dann geht man oft als Mannschaft all in. Und das heißt, dass bei einer Standardsituation der Torwart mitkommt und versucht mal per Kopf oder per Hintern oder sonst wie für den Ausgleich mitzuhelfen. Und das passierte in der 94. Minute. Ecke für Charlotte. Der Keeper kommt mit nach vorne, um halt sein Glück zu versuchen. Aber es gibt hier kein Glück, denn der Ball kommt recht schnell zu einem Chattanooga-Spieler, der links an der Seite quasi Richtung des Strafraums und des leeren Tors von Charlotte läuft. Matt Levy läuft quasi seitlich mit und versucht zu überlegen, wie er ihm dann im Strafraum quasi umgrätschen kann. Allerdings geht der Pass dann zu Ayem Bieler, der nochmal ein bisschen schneller ist als sein Vorläufer. Und Ayem Bieler kommt von links relativ entspannt in den Strafraum gerannt. Der Torwart ist noch nicht schnell genug zurück. Das heißt, der Schuss geht dann ins leere Tor und zum 2:4 Endstand für die Red Wolves, die doch das bis dahin wirklich sehr gute Top-Team von Charlotte in Charlotte mit 2:4 besiegen.
Charlotte hatte in etwa der 90. eigentlich auch ein Tor, allerdings war es ein Abseitstor, fand ich, war auch vollkommen legitimer Pfiff. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, sie haben da durchaus verdient verloren. Chattanooga hat das sehr, sehr gut gemacht und ich bin gespannt, wie sie mit diesem Erfolg jetzt umgehen werden. Sie haben am Wochenende nämlich Ron Knoxville bei sich zu Hause, die ja auch eine sehr, sehr starke Saison spielen. Und ich bin gespannt, ob sie jetzt eine Erfolgssträhne weiter fortsetzen wollen oder ob die Partie gegen Ron Knoxville dann doch ein wenig zu hart wieder wird. Ich glaube, das könnte spannend werden.
Definitiv. Ich bin auch gespannt, ob sich Charlotte wieder fangen wird, weil die hat mich in einer Midweek-Partie heute Nacht, 3-0 gegen Spokane auf die Mütze bekommen. Die scheint also gerade richtig am Schlingern zu sein. Das ist interessant, weil es nach einem Dreikampf aussah zwischen Charlotte, Knoxville und Omaha um die Führung in der Tabelle oder um die Meisterschaft. Und das könnte schon mal helfen, die anderen beiden Platzhirsche wieder ein bisschen vorausziehen zu lassen. Bin ich also sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Charlotte, der gegen Richmond spielen muss, die sind Vorletzter. Also ist jetzt keine unmögliche Aufgabe.
Nö, aber halt muss er aus der Formkurve wieder rauskommen, nachdem du gerade zweimal und das mit ordentlich Gegentoren verloren hast.
Ja, na klar.
Aber Stichwort am Wochenende. Es gibt wieder ein paar Partien, über die man quatschen kann oder quatschen sollte. Ich muss zugeben, es gibt durchaus ein paar Partien, die mich interessieren, rein von der Idee her. Zum Beispiel in der USA Championship gibt es die Partie zwischen Miami und Tampa. Miami in den letzten Jahren immer eine Lachnummer gewesen. Normalerweise würde ich die Partie jetzt nicht empfehlen. Aber wir haben eine Top-Mannschaft im Osten mit Tampa, die auf das doch ziemlich starke Team auf Miami treffen in diesem Jahr, die ja dank ihrer zwei Leute aus Curaçao auch international für Wirbel gesorgt haben. Und daher glaube ich, könnte das eine gute Partie werden. Ist zwar keine Stimmung, weil im Miami-Stadion ist halt nie irgendwie ein Zuschauer, mal rein fußballerisch, ein schönes Florida-Derby mit zwei durchaus guten Mannschaften, könnte ansehnlich werden.
Eloy Room hat übrigens während der WM durchaus volle Sympathie von mir bekommen. Ich fand, auch wenn die Ergebnisse es vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ich fand, er hat eine gute WM gespielt. Ansonsten gibt es eine Partie, wo ich aktuell nicht sagen könnte, da wird dieses oder jenes Team auf jeden Fall gewinnen. Und das ist Tulsa gegen Lexington. Beide sind nicht komplett überragend, aber sie sind jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht in dieser Saison. Es ist mal so, mal so. Von daher, das könnte durchaus ein Aufeinandertreffen werden, was wild wird und wo vielleicht auch das eine oder andere Tor fällt.
Mein letzter Tipp am Wochenende ist die Partie zwischen Spokane und Fort Wayne. Spokane mausert sich mal wieder in Richtung Playoffs und dass sie es mal wieder wahrscheinlich bis ins Finale schaffen werden. Fort Wayne als neues Team wirklich sehr, sehr gut dabei in der Saison mit einigen Siegen und durchaus ansehnlichem Fußball. Ich glaube, das wird sportlich eine sehr unterhaltsame Partie werden. Und daher mein letzter Tipp für diese Woche um 3 Uhr in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit. Spokane Velocity aka Fake Monster Energy FC gegen Fort Wayne. Ich glaube, das könnte eine gute Partie werden.
Durchaus, ja.
Hast du sonst noch irgendwas?
Nein, ich glaube nicht.
Gut, dann würde ich vorschlagen, soll es das für diese Woche bei Sideline und damit auch mit der 180. Folge gewesen sein. Wenn ihr Kritiken habt, Anregungen, Spielwünsche oder das vielleicht doch nochmal, dass wir einen Sprung in die USAW machen und euch wieder auf den Stand der Dinge in der Liga bringen, lasst uns das gerne wissen. Ihr müsstet unsere sozialen Netzwerke mittlerweile kennen. Wenn nicht, lasst es uns unter dem Podcast selber wissen. Ich meine, bei Spotify gibt es ja inzwischen eine Kommentarfunktion. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Damit hoffentlich ähnlich viel verrückten Spielen oder zumindest ein paar Spiele mit guten Toren, damit wir nicht überlegen müssen, welches 1-1 wir jetzt besprechen wollen.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.